So. Jetzt der Radio-Workshop Excellent Voice am Mikrofon für die Klärherrschaft. Hier im Studio begrüße ich Heinz-Ulrich Müller-Schwefe und Karl Buchner. Und zur näheren Vorstellung kommen wir gleich. Wir haben eine Aufnahme mit Gabriele Gericke und das Thema heute ist eben ein Gespräch über Einer Schlef. Und zwar ist es interessant, dass hier drei Freunde sind von Einer Schlef und über diese Zeit mit Einer Schlef werden sie heute sprechen und Gabriele auch über ihre Zeit mit Einer Schlef in der DDR und wie sie sich kennengelernt haben. Einer Schlef könnte dann Hans-Ulrich Müller-Schwefe auch nach dem Gespräch mit Gabriele vorstellen, denn er ist langjähriger Lektor auch von Einer Schlef und auch Verwalter des Nachlasses, soweit ich jetzt orientiert bin, also des Nachlasses der Texte. Oder ist, okay, dann wäre es auch gut, dann direkt näher an die Mikrofone zu gehen. Und um nochmal Exit und Voice vorzustellen, wir beschäftigen uns hier mit Begriffen, und zwar des Ökonomen Albert O. Hirschmanns. Es bezeichnet alternative Reaktionen auf eine Verschlechterung von Waren oder von Dienst- und Sozialleistungen. Exit und Voice sind politische Phänomene, die als Abwanderung und Widerspruch auf die Reaktionen von DDR-Bürgern vor und nach 1989 übertragen wurden. Und wir versuchen durch Gesprächssituationen im TAT, hier im Bockenheimer Depot, die dann im Rundfunk gesendet werden, nämlich dienstags von 13 bis 15 Uhr auf Radio X, 101.4 FM, die Möglichkeiten einer Medienkritik auch zwischen Abwanderung und Widerspruch entstehen zu lassen. Die Frage ist tatsächlich eben deshalb auch Einer Schlef. Wie kann dieser Ort, das TAT im Bockenheimer Depot, eben in seiner letzten Spielzeit für Erkenntnis- und Erinnerungsarbeiten genutzt werden? Wie kann man sich 2004 in Frankfurt an Einer Schlef erinnern und an seine Art eben auch Theater zu revolutionieren? Wir führen deshalb eben zweistündige Gespräche im Eingangsbereich des Bockenheimer Depots und diese Gespräche werden in Form von narrativen Interviews geführt. Meine Fragen sind jeweils eher Eingangsfragen in Bezug darauf, wie kommt das, wie ist es dazu gekommen, wie hat sich etwas entwickelt, wie sind bestimmte Interessen entstanden und an welchem Punkt sind diejenigen, die zu bestimmten Themen arbeiten, jetzt. Und diese Gespräche führe ich dann eben mit Personen aus der Wissenschaft, Kunst, Literatur, Architektur, Theater, Ballett und auch dem Fernsehen. Es wird eben keine tatsächlichen Vorgaben geben. Es sind Formen der unplanbaren Kreativität, die durch diese Gespräche entstehen und man kann davon ausgehen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten in diesen jeweiligen Sendungen nicht eingeschränkt werden. Und jetzt spiele ich eben das Interview mit Gabriele Gericke, das wir gestern hier im Bockenheimer Depot geführt haben, hinter dem Filzvorhang, während die Kinder hier vorne spielten, saßen wir dort und haben in Ruhe gesprochen. Und Gabriele ist, wie Einer Schlef es in seinen Aufzeichnungen auch selbst sagt, sein Lebensmensch. Okay. So, Gabi Gericke. Ja, der 17. Juni 1953 wird von Einer Schlef sehr stark bearbeitet in den Tagebüchern. Und meine Frage an dich ist, wie hast du den 17. Juni 1953 wahrgenommen, obwohl du jetzt 4 Jahre alt gewesen bist? Wie hast du den 17. Juni wahrgenommen? Wie seid ihr euch begegnet? Und eine grundlegende Frage wäre, wie war das, diese Situation dort überhaupt, wie hat man das überhaupt ausgehalten, also dort?
Wo, in der DDR oder ja. Was? Ja, erstmal zum 17. Juni, das ist ja nun echt ein bisschen sehr lange her. Und was der Einer Schlef in seinen Tagebüchern wirklich macht, dass er immer wieder versucht, die Erinnerung zurückzurufen, um sie genauer wie möglich zu haben und wieder immer Details zu erinnern, die mal so, mal so, mal so sind. Ich kann mich auch an den erinnern, an den, da war ich allerdings erst 4. Und möglicherweise ist das ist das ein Indiz dafür, dass erwachsene Menschen, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, mit welcher Intensität auch Kinder solche Ereignisse wahrnehmen. Ich war also da, wie gesagt, es war der 17. Juni, ich war mit meinen Eltern in Ferien in einem sogenannten Intelligenzlerheim in Heiligendamm an der Ostsee, wunderschön alles und da änderte sich schlagartig die Atmosphäre, das war ganz eigenartig und dann habe ich also gar nicht lange vor dem Tod meiner Mutter habe ich gesagt, Mutti, ich weiß das alles noch ganz genau und dann hat die gesagt, du spinnst. Und dann habe ich ihr beschrieben, wie diese Situation war, wie die Eltern wirklich uns erstmal völlig sinnlos in ein Spielzimmer geschickt haben, wo draußen die Sonne schien, sollten wir im Spielzimmer Spiele spielen, während sie alle hochgegangen sind auf die Zimmer und Radio gehört haben, um die Ereignisse irgendwie sich erzählen zu lassen im Radio und gleichzeitig die Atmosphäre in dem Speiseraum sich komplett änderte, weil auf einmal waren es der Professor, der dafür war und der Doktor, der sowieso kurz vor der Flucht war und da waren also furchtbare Spannungen zwischen den einzelnen Esstischen, die da waren. Mhm. Und ja, und dass ich mich daran erinnere, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben so ein einschneidendes Ereignis für alle war. Ne?
Ja. Wie ging es dann weiter?
Wie meinst du? Na, ich bin in der DDR ganz normal aufgewachsen mit Schule, Abitur und Studium. Das ist also normal auch nicht, weil mein Vater, wie gesagt, war Arzt. Dadurch gehörten wir nicht zu den Arbeiterkindern. Es gab in der Schule so Tage, also Klassenbücher, da stand dann immer hinter den vielen Kindern stand dann immer ein großes A, das waren die Arbeiterkinder. Das waren aber auch alle Kinder von sämtlichen Funktionären, weil die alle mal irgendwann Arbeiter waren. Das waren die A. Und wenn man also kein Arbeiterkind war, da musste man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, damit man zum Abitur kommen konnte und damit man dann studieren konnte. Also es war schon nicht so einfach, aber es ist mir nicht schwer gefallen. Oh ja, dann gab es immer mal wieder Konflikte, die, finde ich, in die man Kinder nicht stürzen soll. Ne? Also das nach wie vor kann ich mir fast nicht vorstellen, wie mir jemand das heute noch wahrnimmt, wie wir mit 11 oder 12, glaube ich, entscheiden mussten, dass wir, wenn wir dann in die Oberschule wollten, mussten wir die Jugendweihe machen. Das ist dieses Weihespiel für sozialistische Jugendliche gewesen. Und die Kirche hatte dann auch noch gesagt, also nicht beides zusammen geht nicht, also Jugendweihe und die Konfirmation kommt gar nicht in Frage. Da waren nochmal sämtliche Kinder, wo die Eltern kirchlich irgendwie waren, war das schon mal ein Riesenkonflikt wieder. Bis die Kirche sich besann und sagte dann, okay, nur nicht im selben Jahr. Also konnten wir in Ruhe alle jugendgeweiht werden und standen wir da und in der Klasse und haben uns wahnsinnige Gedanken gemacht darüber, dass wir dann diese 10 Gebote der sozialistischen Moral oder wie die immer hießen, die wurden uns da vorgebetet irgendwas und dann mussten wir immer sagen, ja, das geloben wir. Ne? Und dann haben wir also uns den Kopf drüber gemacht, wie wir das jetzt hinkriegen, weil das ist ja ein Schwur und sowas hat man ja ernst genommen. Bei allem, was sonst ja schon verlogen um uns rum war, haben wir das immer noch ernst genommen, bis dann jemand auf die glorreiche Idee kam und sagte, Mensch, wir sind doch aus Berlin, wenn wir sagen, ja, das loben wir, das merkt kein Schwein. So haben wir uns da versucht, drumherum zu mogeln. Ja, ein Studium war dann auch immer diese Geschichte, dass man also im Westen dann ist ein Studium insofern nicht einfach, weil man sich mal zusammenreißen muss, dass man es wirklich zu Ende macht. Ne? Mhm. Und da wird man gepusht, das ist wie auch in der Schule eigentlich. Ne? Nur, dass als ich angefangen habe zu studieren, mussten wir alle Lehrer werden. Das Land brauchte Lehrer und da gab es überhaupt nichts. Ich glaube, wenn man einen Durchschnitt von 1,0 hatte, ansonsten Überflieger, konnte man vielleicht Glück haben, Medizin studieren. Wir mussten also alle Lehrer studieren. Und das war dann noch wieder Konflikt vorprogrammiert, weil das wollte ich nur wirklich nicht werden. Ne?
Das heißt, was wolltest du studieren?
Ich wollte ursprünglich mal Germanistik studieren, aber ja, egal, jetzt habe ich dann also Französisch-Russisch studiert. Auf Lehrern, dann hatten sie mir gesagt, ja, wenn alles in Ordnung ist, kann ich ein Jahr länger machen und dem war aber dann nicht so. Ne? Da musste ich mich aus diesem, wenn man dann aber Lehrer war, dann war man dem Ministerium für Volksbildung unterstellt und damit war man total verhaftet, total Sklave, weil niemand anders, selbst wenn man jetzt das versuchen wollte, hätte einem Arbeit geben dürfen. Weil man war dem unterstellt und dem mit Haut und Haaren ausgeliefert. Es gab nur 2 Möglichkeiten, da rauszukommen, nämlich entweder indem man heiratete und sofort 10 Kinder kriegte, oder aber indem man sich ein Jagdschein besorgte. also zu sagen, dass man nicht in der Lage ist zu unterrichten. Und das habe ich dann gemacht. Das war dann nochmal so ein Prozess, der nun auch nicht ganz lustig, aber ich habe es gemacht. Damit war ich raus aus allem, also im Zustand, den es in der DDR eigentlich gar nicht gab.
Das heißt,
ich war, hatte einen Abschluss, einen Diplomabschluss als Lehrerin, aber keinen Job. Und aber auch nicht so, also ich konnte, hätte arbeiten können, überall, wo ich wollte, wollte ich auch im Verlag arbeiten. Und habe dann aber 4 Jahre lang dann wegen Französisch und Russisch dann bin ich für das Jugendreisebüro mit ausländischen Touristen durch die DDR gereist und habe gedolmetscht, sowas.
Und wie war dann irgendwie euer Zusammentreffen? Also wie kam dann der Kontakt zustande zu einer Schläf?
Wir waren da an der Uni irgendwie so ein Klüngel, so eine Clique.
In Berlin?
In Berlin, an der Humboldt-Uni. Und da gehörten ein paar, also die Freunde, die ich in meinem Seminar hatte. Und deren, es gibt sämtliche Freunde, es waren fast als Theaterwissenschaftler, Philosophen und so, das war so ein bisschen die Ecke. Die Eltern kamen alle aus dem Exil, waren die zurückgekommen, jüdisch und kommunistisch und so weiter und so fort. Das war so, die hielten auch irgendwie so, irgendwie war das so eine Clique, die zusammenhielt und ich kam da von außen rein und einer Schläf und auch Lothar Trolle, das ist ein Kollege da aus der Ecke, der auch Dichter ist und Stücke geschrieben hat, kam da auch dazu und dann hieß es jetzt, kommen die halt. Und dann haben wir uns halt kennengelernt auf einer Silvesterfeier. Und ja, dann hat sich das irgendwann mal so ergeben.
Ja. Das heißt, die Frage wäre, wie dann tatsächlich die Idee zu fliehen war ja auch immer wieder, stand ja auch immer wieder im Vordergrund. Also wie hat sich da...
Also die Idee zu fliehen lag in der DDR, glaube ich, immer irgendwo, war auf der Tagesordnung, weil diese, und natürlich, also das macht man nicht so einfach, ne? Aber und das ist ja auch immer abhängig von bestimmten Faktoren. Also ich denke immer, wenn ich nicht mit Herrn Schläf zusammen gewesen wäre, ich schon wahrscheinlich schon vorher abgehauen. Ne? Aber als ich den kennenlernte, der hat ja ganz fest dran geglaubt, dass man was verändern kann.
Mhm.
Bis zu dem Zeitpunkt, dass er so bekannt war, dass er nicht mehr arbeiten durfte, weil es zu viel bewegte, die Inszenierungen, die er mitgemacht hat. Ne? Und das war dann klar, dass das nicht geht, weil man kann nicht... Also sozusagen in dem Land, in dem man lebt, Berufsverbot zu haben, in dem man nicht mehr inszenieren kann und dann aber mit dem Copyright DDR rausgeschickt zu werden in Westen und um da die Theatermisere aufzubessern, das war also keine Alternative.
Mhm.
Und wir hatten uns dann überlegt, dass eigentlich war er der Wackelkandidat, weil also für mich, die ganze DDR war für mich überhaupt keine Perspektive, in keiner Form. Und dann hatten wir ausgemacht, wenn er nur ungefähr glaubt, dass er es aushalten kann, dass er dann drüben bleibt, weil er hat eine Ausreise ans Burgtheater nach Wien. Und ja, so war das dann, dass er mir ein Codewort am Telefon sagt, wenn er sich denn nun entschlossen hat, da zu bleiben. Was die Sache etwas schwierig macht, ist, was ein paar Wochen später passierte, die Biermann-Affäre. Und die DDR-Regierung wollte, dass ein paar Leute zurückkommen, um zu sagen, wie schrecklich es im Westen ist. Ne?
Mhm.
Und die haben dann irgendwie angefangen zu verhandeln und das war klar. Wir haben natürlich immer gedacht, das ist kein Problem, dass die mich rauslassen. Ich war da nichts wert in dieser DDR. Ne? Aber das haben sie dann nicht gemacht. Ne? Und dann sind die einen anderen Weg gegangen, etwas länger.
Das heißt, wie sah das dann aus?
Das sah dann so aus, dass eines Tages an der Tür klingelte und jemand mit dem Brief von einer Schläf vor der Tür stand, in dem Dinge drin standen, die nur wir beide wissen konnten. Und gesagt hat, er nimmt mich denn nun mal im Kofferraum mit. Und da habe ich gesagt, das kann ich ja gerne machen, da glaube ich keine Minute dran, aber ehe ich 10 Jahre Anträge stelle, gehe ich mal ein Jahr in den Knast, macht nichts. Ne? Und der war aber ganz zuversichtlich, ein katholischer Pfarrer aus Ibbenbüren in Westfalen, der auch nicht wusste, dass er sowieso schon überwacht wurde, weil er Geld für die Charta 77 in die Tschechoslowakei damals geschmuggelt hat und so weiter. Mhm. Ja klar, dann wurde ich halt verhaftet und verurteilt zu 3 Jahren. Und dann aber auf dem üblichen Weg nach 1,5 Jahren in Westen entlassen.
Also freigekocht.
So genannt freigekocht, ja.
Aber ich meine, das ist ja schon... Nimmt man das so einfach hin, dann dafür ins Gefängnis zu gehen? Also es ist ja schon eine andere Lebenssituation.
Naja, die Sache ist ja die, dass ich dem ja schon vorher ins Auge geblickt habe. Es war ja schon klar. Von daher gibt es da ja die Überraschung und das Leidensmoment nicht. Also man hat sich ja bewusst dafür entschieden. Ne? Auch so, dass ich also ja vorher zu meiner Mutter gegangen bin und habe gesagt, pass mal auf, hol dich und das und das. Und damit müssen wir rechnen. Und dann hat sie gesagt, Mädel, wenn du glaubst, dass du es aushältst, dann mach das mal. Ne? Also das war auch in der Familie klar, dass es dann immer noch wieder anders ist, wenn es dann passiert, als das, was man sich vorgestellt hat. Und dass die Sachen dann für die Leute, die draußen sind, viel schwerer sind, als jemand für mich, der dann drin war und halt nur eine Situation zu bewältigen hatte. Und ich meine mal, bei allem, was immer sonst wo so erzählt wird, das war also mitten in Europa in den Mitte der 70er Jahre. Also so schlimm war es nur wieder auch nicht, sagen wir es mal so.
Dann, naja, also okay, dann nach den anderthalb Jahren.
Nee, ich erzähle dir schnell eine Geschichte. Und zwar war das so, dass da war auch Winter und wir kriegten Wintermäntel. Und diese Wintermäntel waren umgefärbte Soldatenmäntel. Die gingen uns bis also auf den Knöchel. Das war reiner Filz, die waren also richtig warm. Die waren so schwarz gefärbt und ich fand, das sah toll aus. Ich fand den Mantel toll. Wenn aber Besuch kam und ich habe in der Zeit einmal Besuch bekommen von meiner Mutter, dann haben sich alle Mädels so schick gemacht, wie es mir irgendwie ging. Die Röcke so kurz, wie es ging, die Haare gefärbt mit Kopierstift, was sie alles angestellt haben, nur um schön auszusehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, so Leute, ich zeige meiner Mutter den Mantel. Ne? Dann kann ich dir sagen, der ganze Knast hat sich gebogen vor Lachen und gesagt, die Gericke geht zum Besuchstermin in den Mantel. Keiner hat es geglaubt, ich glaube, da sind Wetten abgeschlossen, wenn ich das wirklich mache. Ne? Und noch die Frau Soldatin, die mich dann hingepasst hat, Frau Gericke, habe ich gesagt, und eine strafgefangene Gericke, und habe ich gesagt, mir ist kalt, ich möchte jetzt gerne in den Mantel gehen. Und bin dann auch mit dem Mantel hin und habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Wie gesagt, ich saß da mit dem Mantel, stolz, dass ich es durchgesetzt habe. Und hinter mir lachten sich 1000 Mädels kaputt, dass ich es wirklich gemacht habe. Da muss meine Mutter nach Hause gefahren sein und muss sofort einer angerufen haben und gesagt haben, was für einen schrecklichen Mantel ich da anhatte, dass nur wieder der Mantel als Schreckgespenst durch seine Tagebücher geistert. Also das sozusagen, wenn man von innen betrachtet, es war das alles wirklich nur ein Riesengaudi. Und draußen hat es also die Riesenschocks ausgelöst. Ne? Also das ist so der Unterschied von, dass glaube ich die Vorstellungen letztendlich dann doch meist noch schlimmer sind als die Realität.
Ah ja, also das heißt, aber viele, also jetzt gerade Erziehungen in den Tagebüchern haben ja schon eine besondere Drastik, also, aber es liegt vielleicht wirklich auch an der Familiensituation, also dass die Eltern von einer Schäf eben nicht fliehen wollten oder konnten oder konnten.
Die wollten wohl gern, aber wenn man das immer alles richtig versteht, war Herr Schläf dagegen. Also einer Schläf war dagegen und wollte nicht.
Ah, das kommt. Er holt dann immer wieder den Dackel.
Ja, ich weiß nicht, das hat bestimmt. Es hat wahrscheinlich auch mit so einem naiven Glauben an Sozialismus, den hatten wir alle mal eine Zeit lang, zu tun. Ich weiß nicht, wie das in dem Elternhaus politisch gewesen ist, bei einer natürlich nicht genau. Bei mir weiß es sowieso, ich meine, mein Vater war Arzt und das waren alles Kommunisten und gegangen sind wir nur nicht, damit wir nicht den Kommunisten die ganze Gegend überlassen. So ungefähr. Das war mein Vaters Argument, dass man nicht im Westen ging.
Um den Kommunisten?
Nicht die ganze Gegend zu überlassen. So.
Okay, das Kommunisten.
Und dadurch war möglicherweise ein Potenzial für oder für Möglichkeiten an einen Kinderglauben an den Sozialismus nicht so groß bei mir zu Hause. Mhm. Na, also klar habe ich auch meine kommunistische Phase durchgemacht. Und mich dann mächtig mit meinem Vater angelegt, das gehört ja wohl dazu. Ne?
Ja.
Aber. Und das Weggehen aus der DDR bedeutete ja eher, dass man sich, wie soll ich mal sagen, so ein Ideal bewahrt. also so eine ideale Vorstellung von der Gesellschaft, wie sie anders und besser sein könnte, konnte man da ja nur weg in Müll schmeißen in der DDR. Und das war ja ganz schlimm. Und ich glaube, in dem Weggehen, das liegt auch so eine Bewahrung von, so einem, von gewissen Idealen. Die sie einem im Westen ja gar nicht kaputt machen können, weil hier herrscht das Wolfsgesetz, dass Kapitalismus gut ist und die Ideale kann man gerne haben. Also das, also man kann immer wieder mal auch was versuchen.
Und dann nach den anderthalb Jahren, also nach dem Freikauf, wie war dann die, dann habt ihr euch, seid ihr sozusagen in Berlin oder in Wien wieder?
Nee, wir sind dann in Berlin gewesen. War natürlich für Anna Schläf die erste Zeit nicht einfach. War ja praktisch, dass ich angefangen habe, alles nachzuholen, was er schon durch hatte. Diese Anpassung an den Westen, an eine ganz andere Umgangsform mit den Leuten, an alles Mögliche, was anders ist. Ne? Mhm. Und das, das ist was ja auch recht mühselig. Und jemanden zu haben an der Seite, der das schon durch hat, der muss ja also nochmal gelitten haben an allem. Ja. Ich wollte mal am Anfang in Gaststätten, wo es nicht so, also in Kneipen, wo die leer waren. Ich weiß auch nicht warum. Aus DDR-Zeiten wollte man wahrscheinlich gerne in was Leeres gehen, keine Ahnung. Jedenfalls hat er immer gesagt, ja, man geht doch nicht in die leere Kneipe. So die bestimmten
Trost. Das ging aber auch, als ich auch nicht in die
leere Kneipe. Ja, also, aber ich wollte immer rein, ich weiß nicht warum. Und ja, viele Dinge, die, also die ganzen gesellschaftlichen Codes, die man neu lernen muss. Ne? Ach so, ich meine, wenn man auf die, wenn du sitzt, dich in die Straßenbahn setzt, dann kannst du sagen, also die ist Friseuse, der arbeitet bei der Bank, der studiert und die da hinten ist arbeitslos und ungefähr kann man sich und die anderen einschätzen in so einem sozialen Geflecht. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich nicht, wenn man neu in ein Land kommt, da ist man völlig hilflos. Ne?
Ja.
Das muss man ja auch nicht, man muss ja nicht ständig Leute in irgendeinen Schubfächer packen, aber es ist nun mal so, dass man es tut, also dass man sich so ein Geflecht zurecht interpretiert.
Mhm. Ja. Und das heißt, also darüber hat sich diese andere Situation dann so langsam angeglichen. Also war es tatsächlich ein fremdes Land?
Nee, aber bestimmte Sachen sind dann schon ein, also zum Beispiel ist ja, also der, was, ich weiß nicht mal, ob die Leute da oft drüber reden, der Umgang in der DDR untereinander war ja sehr ruppig. Mhm. Die Leute waren nur nett und freundlich im engsten Freundeskreis und ansonsten nicht. Mhm. In ein Land zu kommen, wo die Leute potenziell eigentlich sehr, sehr freundlich sind und nett miteinander, da einzuschätzen, welche werden wirklich freundlich und nett ist und wer nicht, das muss man lernen. Ne? Also, und am Anfang weiß ich noch, da ist mal jemand gekommen, so ein Schauspieler, und der war einen halben Tag bei uns und der war so nett und es war so toll. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt haben wir ja einen Freund hier. Ne?
Ja.
Und dann ist er weggegangen und sagte, der einer schläft, den sehen wir nie wieder. Da habe ich einen riesen Krach mit ihm angefangen, habe gesagt, er sei immer so negativ und er wäre doch so nett und er hatte recht, ne? Den haben wir wirklich nie wieder gesehen. Aber so Sachen einzuschätzen, das muss man wieder lernen.
Ja, und wie war es dann, also hier mit Theater, ja genau, so eine Schauspielersituation, also wie hat sich dann die Situation mit dem Theater hier entwickelt, hier in Deutschland Theater machen zu können?
Naja, ich denke mal, also, dass der einer Schläf was gemacht hat, was für das Theater, was er dann gemacht hat, sehr, sehr richtig war. Er hat sich ja zu meinem großen Entsetzen allen Ernstes hingesetzt, nachdem er in Wien war und ich musste dann im Gefängnis, musste ich mich rechtfertigen, dass ich eine Telefonrechnung von 1200 Mark hatte und dass die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, woher das kam. Es kam nachher, Herr Schläf hat mich angerufen, mir irgendeine schnelle Nummer durchgesagt, die habe ich dann zurückgerufen. Dann hat er angefangen, mir seine Geschichten aus Sachsenhausen vorzulesen. Und ich bin natürlich bald durch sämtliche Hörer gesprungen, weil ich natürlich gedacht habe, er hat einen gewissen Namen am Theater, dass er natürlich sofort Theater macht und Kohle macht und sich etabliert und so weiter und so fort, fing er plötzlich da mit seinen blöden Kleinstadtgeschichten an von Tante Elli und Onkel Heinz. Ich bin bald wirklich verrückt geworden, er hat es mir immer vorgelesen. Und
du musstest das bezahlen, oder?
Nein, die Telefonrechnung, ja.
Im Gefängnis?
Nein, nicht im Gefängnis, da doch nicht. Ich war ja noch ein halbes Jahr draußen, er war schon weg und ich war noch ein halbes Jahr draußen. Nur ich glaube, was er da gemacht hat und was ich natürlich aus erst im Nachhinein oder im Längeren danach verstanden habe, der hat sich das erstmal vom Leib geschrieben. Und ich glaube, auch wenn man richtig gut Theater machen will, dann muss man an dem Ort sein, an dem man es macht. Weil nur dann hat man auch, glaube ich, wirklich was zu sagen. Und kann sich, kann als ein kultureller Ort der Auseinandersetzung mit dem, mit der augenblicklichen Situation gelten. Aber wenn man es nicht kennt, dann ist es, glaube ich, macht man vielleicht Kunst, aber nicht was Theater ja immer wieder ist, ganz furchtbar aktuell. Ich kann mich erinnern, dass Leute aus dem Schauspielern rausgekommen, mich angeboten haben, da wäre die ganze Zeit von Frankfurt die Rede gewesen. Ich meine, natürlich war davor kein Wort von Frankfurt die Rede, aber es fühlte sich so an, wahrscheinlich, als ob im Moment Probleme da angesprochen wurden, die es gerade gab. Ne?
Ja. Also Theater muss aktuell sein. Gibt es noch andere Kriterien, was Theater ausmachen sollte?
Na, es muss ja nicht in dem Sinne vordergründig aktuell sein, sondern es ist, glaube ich, ganz einfach. Ohne, dass ich das selber könnte, aber jemand muss wissen, warum er was inszeniert. Warum ich im Februar 2004 das und das Stück nehme und es gerne auf die Bühne stellen möchte, das muss ich wissen. Und wenn ich das weiß, dann werden es die anderen auch erfahren. Also dann hat es ja einen aktuellen Grund. Ne?
Ja, okay. Und um jetzt nochmal in die 70er zu gehen.
Du kannst mich doch gerne nochmal fragen über die frühen 50er.
Ja. Also, ja, die frühen 50er ist natürlich wirklich Onkel Max und Heinz und unglaublich viele, die dann vorkommen, die sich umbringen oder auch dann schläfst. Also ich meine, das sind halt Sachen, die ich dann hier aus diesem Text erfahre, das ist aber natürlich noch etwas anderes, als wie deine Kindheit in den 50ern in der DDR gewesen ist. Vor allem bist du auch ja nicht in Sangerhausen aufgewachsen.
Nee, ich bin zwar in einer Kleinstadt die ersten 10 Jahre aufgewachsen, aber dann sind wir nach Berlin gegangen.
Ja.
Und das kann man nun mal sagen, Berlin ist was anderes.
Ja.
Berlin war auch immer was anderes und es ist nicht so ganz vergleichbar.
Ja. Die Preis.
Außerdem diese ganzen Tante Hildes und Onkel Max, die kamen bei uns zu Hause nicht vor, weil meine Mutter gesagt hat, Verwandtschaft, Tür zu. Da war sie sehr rigoros. So viel mit Verwandtschaft hatte sie nicht am Hut. Aber das kam auch daher, wir hatten Großteil unserer Verwandten war eh im Westdeutschland und so weiter. Also da bestanden kaum Kontakte. Ja, fand sie nicht gesund, hat sie irgendwie recht gehabt.
Naja, hatte das auch was mit der DDR zu tun, also dass Familienstrukturen sich verändert haben?
Ja, irgendwie bei uns bestimmt schon deshalb, weil also die Verwandtschaft meiner Mutter bestand nun aus zwei Halbschwestern, die eine in Amerika, die eine in Ostdeutschland und ihre Mutter in West-Berlin. Also da war ja schon so eine Zerrissenheit da. Und mein Vater, der ein zweites Mal geheiratet hatte, der also dann drei Kinder im Westen hatte. Das heißt, ich hatte drei Halbgeschwister im Westen. Und so eine Trennung ist natürlich erstmal schon auch eine Trennung, die keine natürlichen Familienbande wachsen lässt. Und im Osten war nicht viel Verwandtschaft. Und das ist dann anders, wenn man so wie Familie schläft, da hat man das Gefühl, manche von denen haben den Ort noch nie verlassen.
Ja. Ja, und wollen ihn auch gar nicht mehr verlassen. Also so. Den Eindruck macht das auch.
Ja, wenn einen selber wundert das vielleicht, also mich wundert das. Ich bin jetzt gerade mal jetzt in diesem Sommer mal in dem Ort gewesen, wo ich die ersten 10 Jahre aufgewachsen bin. Ich muss sagen, also den Eindruck, den ich als Kind hatte, der hat sich vorher bestätigt. Da musste man nicht sein in dem Ort. Aber ich meine.
Mit Sangerhausen anders.
Aber da waren ja keine historischen Gebäude, gar nichts. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, Die Apotheke hatte noch denselben Namen und das Elektrofachgeschäft auch. Das heißt, die Kinder, mit denen ich damals gespielt habe, sind wahrscheinlich jetzt die Inhaber von dem, was früher ihre Eltern hatten. Und die haben den Ort wahrscheinlich höchstens mal knapp zum Studium verlassen. Und das war es dann auch schon. Und naja, solche muss es ja auch geben.
Ja, klar. Aber um jetzt nochmal vielleicht dann doch einen größeren Sprung zu machen in die, wann fing es dann genau an, dass oder wie sah denn eure Zusammenarbeit aus hier im Westen? Also das Zusammenleben und...
Naja, Zusammenarbeit insofern, als ich viel bei den Proben war und dass wir viel drüber geredet haben. Also ja, keine offizielle Zusammenarbeit, sondern es war natürlich eher also auf privater Ebene. Aber, ja, ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ich in irgendwelchen Proberäumen gesessen habe, ohne mich zu rühren.
Ja, und welche Theaterstücke waren es dann, die, was hieß es dann, diese Proben mitzuerleben? Also was...
Na, das hieß es, da zu sitzen und dann irgendwann zu sagen, hör mal zu, an der Stelle ist aber doof und da ist die, aber macht die das und das, das finde ich auch nicht gut. Also einfach so ein, ja, einfach so, also wie ist das, ein Partner zu sein, ein Spiegel, also jemand, mit dem man darüber reden kann.
Ja.
Das hast du auch, haben wir Schwefe ja gemacht hat, ne? Wir haben schon so manchen Tag, dunklen Tag in Probenräumen durchlitten.
Ja. Und zu welch, also dann hier im Stück, zu Stücken, die in Frankfurt?
Ja, die ganze Frankfurter Zeit, ja, ja.
Ja. Das heißt, also dann auch hier im Bockheimer Depot?
Auch hier im Depot, ja, ja.
Weil hier gab es ja dann schon relativ, war das dann so eine Art Durchbruch eigentlich dann auch, wie hier inszeniert werden konnte, gerade in dem Depot, also mit diesem, ich glaube, es ist in dem Götz.
Götz, dieser lange Steg, ja.
Genau, dieser lange Steg. Wie sind solche Entscheidungen dann zustande gekommen? Für diese Form von Marschieren und...
Ach so, naja, ich meine mal, das ist ja immer... So ein Raum hat ja immer ein Eigenleben. Also insofern, als man den dann, wenn man was mit ihm macht, auch ihn einfach knacken muss. Ne? Und da ist natürlich so ein Depot, wie das hier, das Bockheimer Depot, ein anderer Raum als ein normales Theater. Das Theater gibt viel zu viel vor. Also Theater gibt ja sehr viel mehr vor als hier so ein Raum. Da kann man natürlich viel mehr gestalten. Und auf der anderen Seite gibt ja auch was vor, aber es ist keine... Mensch-Theater-Situation wie im Theater, da ist das vorgegeben, da unten ist das Publikum und oben spielen die Leute und selbst wenn das Publikum oben sitzt, ist es irgendwie dasselbe. Während hier der Raum natürlich die Bedingungen, die er leer hat, sind räumlicher an Natur. Er ist halt so lang und damit muss man was machen. Ne? Und,
mit der Länge.
Also deine Guckkastenbühne reinzusetzen, was ja auch einige Leute gemacht haben, ist für mich, also in meinen Augen noch total langweilig. Ja. Aber so eine Herausforderung, sich zu stellen, zu sagen, das Ding ist einfach mal furchtbar lang. Was macht man damit? Und dann diese langen Stege, die ja waren bei Götz und bei 1918 und beim Faust dieses lange, spitzige Dreieck. Also einfach auf den Raum auch zu reagieren und ihn nicht zu, nicht zu ignorieren.
Ja. Ja. Und was war das dann für eine Situation dann gerade 89 hier? Lief dann ja, lief schon der Faust 89, oder?
Ich meine, mein Anfang 90 lief hier 1918.
Ja.
Denn ich, oder war das früher? Ich weiß, ich kann mich nur erinnern, dass Heiner Müller, und das muss, also das muss kurz davor gewesen sein, gekommen ist und irgendwann hat gesagt, also, na, diese Revolution hat mit unserer nichts zu tun. So ganz merkwürdig, dass ich mich noch gewundert habe. Man gedacht, hat das wohl nicht richtig gelesen oder zugehört. Also irgendwie muss das gerade in diesem Umbruch muss ja gerade auch 1918 gelaufen sein.
Mhm. Ja. Was war das denn hier für eine Situation? Also.
Wie?
Also es gab ja die permanenten Kritiken, also der Theaterkritiker gegen Schläf und dann gleichzeitig aber die Situation tatsächlich 89 hier. zu erleben. Was hatte das für dich denn für eine Bedeutung?
Also deswegen, wir sind morgens aufgewacht und dann kam es aus dem Radio und dann wollte er schließlich sofort nach Berlin fahren. Und ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du hast Kostümprobe und du gehst da schön zur Anprobe oder ja, Kostümprobe. Du fährst da schön hin und machst das. Ne? Und dann habe ich also brav da zur Probe gescheucht. Das hat er dann auch gemacht. Ich selber bin aber, glaube ich, einen Tag danach auch nach Berlin gefahren. Das Ganze hat mir damals sehr viel Angst gemacht, weil ich habe wirklich also mir nur vorgestellt, was da alles aus dem Osten kommt, mit was für Vorstellungen, also schon, also mit Rechtsruck und so eine Dinge und bis hin zu Krieg, also solche Ängste hatte ich, muss ich schon sagen.
Und
ich weiß, ich kann mich nur erinnern, im Theatercafé saß Jürgen Holz. Und ich sag, pass mal auf, Jürgen, die Mauer ist gefallen. Och, Quatsch, sag Jürgen. Ich habe ungefähr eine Viertelstunde auf ihn eingeredet und er hat es mir nicht geglaubt. Der kommt ja auch aus Ost-Berlin. Der hat es gar nicht zu machen. Der wollte sich nicht mal bemühen, sich mal zu informieren, ob es vielleicht doch nicht stimmt. Er hat es einfach nicht geglaubt. Es war sehr. Auch eine sehr belastende Situation. Also einfach, weil man. Natürlich hat man eine Menge auch verdrängt. Und diese ganzen Erinnerungen, die holen einen ja dann nochmal wieder ein. Ne? Mhm. Also es ist dann eine merkwürdige Art von Zurückgehen. Auch in... Zum Beispiel geht man, also es gibt so eine Landschaft, die ich sehr liebe. Das ist also einfach mal so die Mark Brandenburg und die Uckermark. Und das liebe ich sehr, da bin ich gern. Aber dahin zurückzugehen bedeutete, in etwas zurückzugehen, was einem nicht mehr gehört. Durch das Weggehen, das ist ganz komisch. Es ist auf einmal wieder eine fremde Gegend.
Hm. Ja.
So, jetzt bin ich in Thüringen, da gibt es kein Wasser. Ne?
Kein Wasser?
Da gibt es kein richtiges Wasser, da gibt es keine Seen.
Ja.
Da gibt es so ein paar blöde Stauseen.
Ich bin ehrlich gesagt, müsstest du mir wirklich ein Bild der DDR so zeichnen, weil ich noch nicht so, also direkt durch den Osten.
Du meinst landschaftmäßig?
Ja, landschaftlich oder auch von deinen Eindrücken. Also dann ab, warum war es wichtig, dann nach Berlin, um da zu gucken, was da passiert, also zum Mauerfall?
Nee, weiß nicht, ich hatte wahrscheinlich bestimmte Gründe. In Frankfurt passierte erstmal gar nichts. Ne? Zwei oder drei oder vier Jahre später waren wir in Bochum, da ist gar nichts passiert. Also.
Zu dem, mit dem Stück?
Nee, mit der DDR. Also, hatte das alles noch gar nicht stattgefunden. Also, es kommt dann, glaube ich, auch wirklich darauf an, wie weit man weg ist. Ne? Dann ist natürlich man im Westberlin dann am nächsten dran. Ne?
Ja. Das stimmt. Und wie war dann, also vielleicht wirklich eine ganz... So, das war Gabriele Gericke und mit Hans-Ulrich Müller-Schwefel und Karl Buchner wollte ich jetzt eben weiter über Einer Schlef sprechen. Vielleicht, um Einer Schlef vorzustellen, vielleicht wäre das sinnvoll. Hans-Ulrich, vielleicht könntest du etwas dazu sagen, weil du hast vor kurzem auch zur Präsentation der Tagebücher gesagt, was ist Schlef? Die Frage wäre jetzt direkt auch an dich gerichtet. Was ist Schlef und wie habt ihr euch kennengelernt und wie arbeitest du jetzt an dem, was Schlef ist? Und ich glaube, man muss sehr nah an die Mikrofone am besten gehen. Das müssen wir jetzt direkt erstmal testen, damit wir den Klang hören.
Werden wir hören, ja.
Es ist noch zu leise, glaube ich.
Aha, ist noch zu leise.
Oder wie?
So? So geht es so?
Ja.
Bisschen hört oder? Man was? Hört man immer noch nichts? Dann nimm besser meins.
Gut. Mikrofontausch.
Ja.
Auch gut. Ja, keine Ahnung, zu welchem Publikum man da spricht, in dem man hier spricht. Und natürlich 99,9% haben von Schläf kaum je was gehört. Oder wenn dann so ein paar Stichworte, die gebetsmühlenhaft in den Berichten über Schläf immer wieder aufgetaucht sind. Sozusagen mein Schläf, also mein Schläf im Unterschied zu dem von Gabriele Gericke, der beginnt erst im Westen, beginnt irgendwie 1976 oder 77, da kam er in Begleitung von zwei Menschen aus dem Theaterverlag, dem Surkamp Theaterverlag, kam er in das Verlagsgebäude und wurde mir vorgestellt, auch deshalb, weil er diesen Theatermenschen offenbar erzählt hatte, dass er Prosa schrieb, eben zurzeit erstmal nicht Theater machen würde, sondern Prosa schrieb, und mit der Prosa würde ich zu tun kriegen. Bekam ich auch. Erstmal habe ich da gar nichts verstanden, und jedenfalls habe ich Schläf nicht als Theaterautor kennengelernt, sondern als Menschen aus dem Osten. Das war unheimlich wichtig. Ein Mensch, der aus dem Osten war und an dem Westen unheimlich litt, und alles war hier furchtbar. Und als Prosa-Autor. Und auch die Prosa, mit der Prosa war das nicht so einfach. Zuerst eigentlich war ich jahrelang von dem, was einer Schläf schrieb und was dann zu Gertrud wurde in der Hauptsache, diesem großen Familien Epos, habe ich mit dieser Prosa heftig zu kämpfen gehabt. Das sozusagen habe die als ein Dickicht betrachten müssen, durch das ich mich durchgekämpft habe. Aber natürlich die Größe und Kraft und Originalität der Prosa hat genau erstmal mit so einer Machart zu tun. Also den Schläf habe ich kennengelernt über den Verlag und sozusagen als beginnenden Prosa-Autor. Und dann, das war eben ungefähr 77, 78, und erst 1985 begann es dann mit dem Theater neu im Westen. Es lagen einige Versuche und Anfragen anderer Theater an Schläf lagen dazwischen, darüber weiß ich nicht viel. Düsseldorf gab es da, noch andere Städte, Theater, die interessiert waren oder wo Schläf interessiert war. Jedenfalls das erste Mal, wo es klappte, war in Frankfurt dann mit unter dem neuen Intendanten Rühle. Und es gab dieses Antikenprojekt, und damit begann unsere Zusammenarbeit, was das Theater betrifft. Nämlich das Antikenprojekt, was nachher Mütter hieß und zu einem wirklich sehr schön, von heute aus gesehen, sehr schönen Krach führte. Damals hat mich das furchtbar mitgenommen und ich saß wirklich in der Premiere einfach nur zitternd. Als dann die Schauspieler aus dem Ensemble, also aus dem Frankfurter Ensemble, irgendwie aus dem Publikum heraus aufstanden und da mitten in die Aufführung hinein schrien, ja, weil sie so empört waren, was da auf der Bühne vor sich ging. Vielleicht erstmal so viel.
Ja, Karl Buchner, du bist in dem Sinne Bibelforscher und dein...
Nee, kann man gar nicht sagen.
Okay.
Das sind die Zeugen Jehovas, oder? Die ernsten Bibelforscher.
Ja.
Okay, vielleicht sagen wir gar nichts.
Ja, besser nichts zu sagen.
Weil du unterrichtest an der University of Maryland eigentlich, und ich stelle das jetzt nochmal lauter.
Oh. Ja, das ist zu laut. Obwohl nicht so laut wie Schläf schon deklamieren konnte. Ja, ich bin weder als Forscher noch als Professioneller an den über den Schläf gestolpert. Und das ist dann vielleicht gar nicht das falsche Wort. Es war dann bei der gemeinsamen Freundin Lene Inovlocki, die dann an der Frankfurter Uni tätig ist, vielleicht auch bekannt. Auf jeden Fall, sie war schon einige Jahre mit dem einer enger bekannt und vertraut, und der war dann sehr oft in Frankfurt. Das war, als ich ihn kennenlernte, ich denke zwischen 81 und 83, in der Zeit, da war er schon Autor bei Suhrkamp, war schon ziemlich beschäftigt im Westen, aber ich habe das dann nur mittelbar überhaupt wahrgenommen. Der war noch eine Person, die dann bei diesen Freunden von mir immer wieder dabei war. Und da waren viele Gäste, sehr viele für eine kleine Wohnung. Manchmal waren das Szenen so wie fast bei Schläf auf der Bühne mit Menschenmassen. Und dabei haben wir ab und zu mal, und die Gabriele Gericke war dann auch dabei, die Chance, ein bisschen zu sprechen. Dann habe ich ihn dann auch fragen können, was denn er so mache. Ich war dann mit seinen Büchern überhaupt nicht vertraut. Und dann bin ich dadurch, also da war ich dann noch Studierender, also Promovierender. Und mit den Arbeiten von Walter Benjamin dann besonders beschäftigt und der Frankfurter Schule. Man würde denken, das hätte dann wenig mit einem ostdeutschen Autor zu tun. Aber das war dann nämlich so, dass wir Erfahrungen austauschen konnten. Ich war nämlich hier als Stipendiat aus Amerika in der Zeit. Ich bin dann mehr oder weniger seit der Zeit hier in Deutschland geblieben. Aber da wir beide Außenseiter waren und meine Familie kam ursprünglich, wenigstens zum Teil, aus Frankfurt, da hatte ich eine andere Perspektive, ein anderes Erlebnis von Frankfurt und von Deutschland als die meisten dann um mich, genauso wie einer das hatte. Und man kann das nicht genügend betonen, dass er hier als Einheimischer in Frankfurt, als Einheimischer, aber auch als Fremder zu betrachten ist. Der war wahrscheinlich nirgends so zu Hause wie in Frankfurt oder sogar in dieser Wohnung im West End, wo ich ihn kennenlernte, und doch nicht ein Teil, nur mit Abstand von dieser Stadt, von diesem Lande, von dieser Kultur. Das war eine andere Kultur oder das andere. Und er hat dann auch sein Leben mit sich geschleppt. Aber das erste Gespräch ging nämlich, und man kann auch viel lesen über einer Schläf, wie monoman er war und größenwahnsinnig und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen war er ebenso bescheiden wie groß. Und ich habe ihn gefragt, was er dann so schreibe. oder geschrieben hatte, da hat er davon erzählt, wie ein Typ in der Küche sitzt und ein Kaninchen anguckt. Was ziemlich genau passte zu der Umgebung, in der wir uns befanden. Nur war die Küche sehr klein und man hat sich dann im Wohnzimmer, Esszimmer aufgehalten. Da ich dann Kaninchen sehr mag, war das schon ein Zugang. Und was er dabei hatte, von dem, was er geschrieben hatte, bis dahin hat er dann auch einen der wichtigsten Romanen, würde ich Romane, also die dann überhaupt im 20. Jahrhundert in Deutschland in deutscher Sprache geschrieben worden sind, hat er nichts erwähnt, nur diese kleine Erzählung, die dann zu der Zeit auch nicht in endgültiger Form war. Aber da hat er auch ein Theaterstück geschrieben, was in der Landschaft, aus der er kam, sich abspielte, Wetzel nämlich, aber wo auch der Goethe vorkommt, in einer Sprache, die so sehr mit der Sprache der deutschen Klassik imprägniert war, wie auch die kritisierte, eine Sprache, die dann wirklich eine mächtige Sprache war, aber gar nicht zeitgemäß. Was ich, nachdem ich das gelesen habe, zu ihm sagte, was ich bemerkte, war, dass auch darin die Kaninchen vorkommen. Damit war dann schon ein Bund verschlossen. Wenn man das kontrastiert mit der Tatsache, dass an diesem Ort er eine avantgardistische kulturelle Explosion verursacht hat, die gut verdrängt worden ist in Frankfurt, hat man dann vielleicht eine Ahnung davon, was für eine Reichweite, was für eine Tragweite, was für eine unglaubliche Fülle es bei diesem Regisseur und Schauspieler und Maler und Fotograf und in meinen Augen vor allem Schriftsteller finden kann. Das ist vielleicht genügend jetzt.
Es gibt in Droge Faust Parsival ein Kapitel, wo Schleef eben in Frankfurt ankommt und sich tatsächlich fragt, was er im Osten nicht finden konnte, war das jüdische Leben. Vielleicht, das würde ich eigentlich interessant finden, also Jesus, Jude oder Christ. In diesem Kapitel wird das thematisiert. Du hast in dem Arbeitsbuch auch einen Text über Berlin-Weißensee. Was haben deine Erfahrungen eigentlich mit dieser Frage, was ist jüdisches Leben jetzt in Deutschland? Was hat diese Bearbeitung, die Schleef leistet in seinen Texten, mit deinen Erfahrungen zu tun?
Ich würde das vielleicht ein bisschen anders, die Frage ein bisschen anders beantworten, damit es nicht nur die Antwort sich auf mich bezieht. Es gibt dann auch, und der Hans Wurich hat dann auch also richtig gesagt, es gibt dann viele einer Schleefs, viele einers, aber es gibt dann auch viele Frankfurts. Und es gibt dann nicht nur ein einziges Deutschland, auch nach der Vereinigung. Als ob Deutschland je vereinigt worden ist. Man kann natürlich an das einzig erfolgreiche Gelingen von Einigung in Deutschland, da war es ein drittes Reich. Die meisten Deutschen können sich gar nicht daran erinnern, was eigentlich das erste oder das zweite Reich ist. Ich denke, das vierte Reich ist dann das deutsche Auto. Aber das, da fühlt man sich ganz und gar deutsch in dem deutschen Auto. Aber das Frankfurt, in dem er eintraf, war dann, wie ich gesagt habe, fremd, aber auch nicht nur fremd. Seine Großeltern väterlicherseits, wir hören dann in seinen Büchern von seiner Mutter und ihrer Vergangenheit sehr viel, aber der war auch zum Teil Frankfurter. Meine Großeltern waren mehr oder weniger beide aus Frankfurt. Dann in Berlin, aber dann vertrieben. Und die sind dann dem Dritten Reich entkommen. Auch da gibt es eine Beziehung zu dem Einar Schlief, der Emigrant, Flüchtling, marginale Person, Grenzjude war in Deutschland, genauso wie die Juden dann in Deutschland waren. Den meisten Deutschen, egal was sie dann auch über jüdisches Leben wissen, ist es kein Begriff, wie zentral die jüdische Bevölkerung in Frankfurt war und was für eine Rolle die in dieser Stadt gespielt haben. Meine Abstammung hat sehr wohl auch damit zu tun, dass ich mich mit der deutschen Literatur beschäftigt habe, auch mit der Bibel, mit der Literatur überhaupt. Auch das ist dann ein Erbe dieser nicht existenten deutsch-jüdischen Symbiose, die es mal nicht gegeben hatte in einem Frankfurt, das für mich ein anderes Frankfurt ist, als das, in dem ich lebe. Man lebt in einem Deutschland, das ein Mehrfaches ist. Und diese Verschichtung ist etwas, was in allen Werken, ob im Theater oder in der Prosa bei Schlief, eine zentrale Rolle spielt. Und kaum ein Autor verbindet dann all diese Schichten kaleidoskopartig, meines Erachtens, wie der Schlief. Das Jüdische natürlich hat dann direkt und nach diesem zentralen Kapitel in dem großen Parsifal-Buch, wo man noch viel zu entdecken hat, da hat er Zuflucht gefunden, gerade bei den jüdischen Flüchtlingen sozusagen in Frankfurt. Und da hat er auch zu Hause gefunden, hat er sich zu Hause gefühlt, also gerade bei den Inoflokis. Und auch dort in dem Kapitel, da kann man einen Mikrokosmos von dem kreativen Bereich von Einar Schlief schon entdecken. Da hat man mit Wagners Antisemitismus und von dem Antisemitismus der deutschen Oper und man könnte sagen des deutschen Theaters überhaupt zu tun. mit der zentralen Rolle für ihn der Luthersprache, der Bibelsprache, der Nietzsche-Sprache, überhaupt mit der Sprache an sich. Man hat darin nicht nur das Kind, das einzige Kind, was nicht sein Kind, sondern der Sohn von Leonid Mlodzki war, dass er dann als Kind väterlich behandelt hatte, aber auch den Tod der Mutter. Da hat man die ganze Geschichte Deutschlands, die Rolle der Juden, die Rolle der Luther-Bibelsprache, die dann die deutsche Sprache ist und immer noch bleibt. Und die offene Wunde, die es dann überhaupt in Deutschland gibt, wo die Menschen marginalisiert werden und die Individuen immer wieder zermalmt werden.